Ihr lieben Mitmenschen, ich heiße euch herzlich willkommen zum Beginn des Nachmittagsprogramms. Danke. Schön. Sehr schön. Also, wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo wir zu Kapitel 40 folgen gekommen. Ich habe ja gesagt, dass es im Jesaja-Buch drei Teile gibt, nach meinem Vorschlag für die Gliederung. Kapitel 1,1 bis 2,4 ist die Einleitung vom Buch. Dann 2,1 bis 14,27 ist sozusagen die ausführlichere Einleitung vom Buch. Und dann kommt Kapitel 13 bis 66 als dritter Teil, wo das weiter entfaltet wird. Und sozusagen als Überschrift über Kapitel 40 folgende nehme ich jetzt mal einen Teil aus Jesaja. Wenn das hier halt, ist da irgendein Mikro doppelt an. Die nehme ich einen Teil aus Jesaja 11, weil ich habe ja gesagt, dass Kapitel 2,1 bis 14,27 diese Teile auch schon Dinge ansprechen, die dann später noch weiter ausgebreitet werden. Und in Kapitel 11 hatten wir das Reis aus dem Stamme Isais, ein Zweig aus seiner Wurzel bringt Frucht und auf ihm ruht dann der Geist der Weisheit. Und dann heißt es in Kapitel 11, Vers 11, und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volks loskaufe, der übrig geblieben ist, in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, Shinar, Hamad und auf den Inseln des Meeres. Also hier ist das Motiv von einem zweiten Mal die Hand ausstrecken für einen Exodus. Aber der Exodus, der sich wiederholt, dass der Herr wieder einen Exodus gibt, das ist ein weltweiter Exodus. Der Exodus kommt von Assur, von Ägypten, von Patros, von Kusch, von Elam, von Shinar, von Hamad und auf die Inseln des Meeres. Assur kennt ihr? Assur und Babylon ist dieselbe Gegend im Zweistromland, das wäre das heutige Irak. Ägypten, Patros und Kusch, das wäre das heutige Ägypten plus Sudan und Äthiopien. Grob gesehen. Kusch, ja, Elam, das wäre in etwa Iran, so in der Richtung von Iran. Shinar ist auch in Mesopotamien wahrscheinlich gemeint, die Gegend. Hamad, das wäre wahrscheinlich im heutigen Syrien und auf den Inseln des Meeres. Das Wort Insel, es ist hebräisch I im Plural, die Inseln des Meeres. I kann nicht nur Insel bedeuten, sondern auch Küstenland. Also Deutschland würde man auch I nennen können, weil ein Teil von Deutschland am Meer liegt. Also alle Teile der Welt, die irgendeine Küste zum Meer hin haben, sind Küstenländer oder eben Ijin. Also das hier, wenn man das hat hier, wenn hier es hier heißt, von den Inseln des Meeres, dann ist das praktisch für uns, wir würden sagen, die Kontinente oder man könnte sagen, der Rest der Welt. Also bestimmte Teile der Welt werden mit Namen genannt und dann wird summarisch gesagt, und der Rest der Länder, die eine Küste zum Meer haben, das sind in gewissem Sinn direkt oder indirekt alle, also die Landblöcke. Das, was Gott hier sagt, ist durch den Propheten, dass der zweite Exodus viel größer ist als der erste Exodus, der war nur aus Ägypten und hier ist Ägypten eingeschlossen, aber noch mehr. Und das Thema ist also schon in Kapitel 11 da, in Jesaja. Und jetzt hat man in Kapitel 40 bis 66, hat man in diesem Teil, Kapitel 40 bis 52 oder genauer gesagt 40,1 bis 52,12, hat man einen Exodus, wie das Volk, es wird mehr vom Ziel dann beschrieben, wie Gott sie holt und nach Hause bringt, nach Zion. Und das ist sowohl aus Babylon als auch aus anderen Ecken. Und ich habe schon erwähnt, dass die Völker der Welt sich anschließen können. Dasselbe ist in Kapitel 11 der Fall, weil in Kapitel 11 habe ich gerade gelesen, Vers 11, und der Herr wird zur Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe aus den besagten Ländern. Und er wird ein Zeichen aufrichten, das ist wieder dasselbe Wort Nes, diese Signalstange unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde, also weltweit. Die Signalstange wird hochgehalten und im Neuen Testament, die Signalstange, die dort das Zeichen der Sammlung des Volkes Gottes ist, hat man in Matthäus 24. Da fragen die Jünger, als Jesus gesagt hat, hier bleibt kein Stein auf dem anderen bei der Zerstörung des Tempels. Fragen sie nachher, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Wann soll das alles geschehen? Was ist das Zeichen deiner Ankunft und des Endes dieses Weltzeitalters? Und dann fragen sie nach dem Zeichen. Das Wort Zeichen in Matthäus 24 kommt einmal vor. Einmal. Viele Leute sagen immer, Zeichen der Zeit steht da gar nicht. Da steht Kriege und so weiter und so fort. Und Jesus nennt das aber nicht Zeichen. Der nennt das der Anfang der Wehen und andere Dinge, die er der nennt. Und das Wort Zeichen kommt vor in Matthäus 24 an einer Stelle. Lukas hat es auch noch anders, aber ich rede jetzt von Matthäus. Da heißt es in Matthäus 24, Vers 29 folgende, sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das Zeichen des Kommens ist er selber. Das Zeichen des Menschensohnes ist, er selber erscheint. Das ist also keine Vorwarnung. Wenn er dann kommt, ist er da. Ja, man sieht ihn dann. Das Zeichen ist nur das, dass er sozusagen eine gewisse Zeit sichtbar ist, im Himmel, auf den Wolken des Himmels, für alle sichtbar in aller Welt. Das ist das Zeichen. Und das Interessante ist, Leute, dass das hebräische Wort Nes in Jesaja 11, das hebräische Wort, was sich öfters mit Signalstange wiedergegeben hat. Das ist so eine Art Feldpanier, wird das oft benutzt. Es wird im militärischen Zusammenhang angewandt, wenn die Armee zeigen will, wo sie sind oder wenn sie Signale geben wollen, dann haben sie praktisch eine große Lanze oder irgend so ein Pfahl oder so eine Stange, Holzstange und da oben hängt irgendwas dran, mit dem man Zeichen geben kann. Das ist das Panier oder die Standarte, die es auch im Mittelalter gab. Und das Bild ist hier, dass Gott so ein Signalding hinhält. Das ist zum Beispiel auch in der Wüste im vierten Buch Mose gebraucht, dieser Signalpfosten, wo Mose die Schlange ranhängt. Ne? Das ist dort. Da hat man, das war dann hoch genug und von weit sichtbar. Und das ist hier die Idee. Es gibt hier ein optisches Signal. Gott in Jesaja 11 hat den Sohn Isais, also den in Kapitel 11, Vers 10, und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Da ist dieses Wort Nes gebraucht. Und die griechische Übersetzung nachher, wo das Wort nochmal vorkommt, ist Semion. Das ist genau das griechische Wort, das in Matthäus 24 steht. Also mit anderen Worten, was ich behaupte ist, Christus kannte diese Texte und er selber ist das Zeichen und Gott wird praktisch ihn hochhalten als Signalstange und dann sammelt sich alles, was zu ihm gehört, sammelt sich zu ihm und zwar aus allen Völkern und aus Israel. Das ist cool, der Gedanke, ja. Und dazu kommt das akustische Signal der Posaune. Und Jesaja hat beides für die Sammlung. Jesaja sagt ja, dass er seine Engel ausschickt mit hellen Posaunen, ne? Und das ist aus Jesaja zitiert, Jesaja 27 am Ende, da heißt es, zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen. Das ist 27,13. Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen und es werden kommen die Verlorenen im Lande Assur, die Verstoßenen im Lande Ägypten und werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg zu Jerusalem. Da hat man die Posaune her. Das heißt, in der Rede Jesu hast du sowohl das Zeichen, griechisch Semion, das ist hebräisch Nes, das ist Signalstange, als auch die Posaune. Und beides wird benutzt, etwas für die Augen und etwas für die Ohren, um das Volk Gottes zu sammeln. Sowohl die Erlösten von allen Heidenvölkern, als auch die Verstreuten Israels. Und das Coole ist, wenn man das in Kapitel 11 schon hat, dann merkt man jetzt in Kapitel 40, 1 bis 52, 12, wie das hier weiter ausgeführt wird. Weil wenn man jetzt hier diese Kapitel 40 bis 52 liest, dann merkt man, hier werden nicht nur Israeliten eingeladen, dass sie zurückkehren nach Zion, dass sie sich dem Herrn zuwenden, dass sie die Götzen wegschmeißen, aus dem Herrn zu wenden und er rettet sie, sondern im gleichen Zusammenhang lädt Gott Heiden ein, sich zu bekehren, habe ich schon erwähnt. Also es ist sozusagen Spezial-Exodus. Im ersten Exodus hatte man ja die Israeliten, aber da durften sich auch Heiden mit anschließen. Das hat nachher mit denen Ärger gegeben, weil die nicht so geistlich waren. Aber wir sind ja als Heiden, bekehrte Heiden, wir sind ja geistlich, oder? Wir dürfen mit. Und das ist hier jetzt das Thema mit dem Exodus. Es fängt in Kapitel 40 an. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Also jetzt ist sozusagen, Zion wird gesagt, die Zeit des Gerichts ist vorbei, die Zeit des Heils kommt. Aber das braucht Vorbereitung. Da soll jemand das Israel sagen. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Also hier merkt man, wer soll das Heil sehen? Alles Fleisch. Das ist hier, kommt jetzt öfters vor. Das Heil, was Gott jetzt tut, ist sichtbar für alle Welt. So ähnlich wie Hiskia gebetet hat, rette uns von den Assyrern, damit alle Völker der Welt erkennen, dass du allein Gott bist. Und dieses Weltmissionarische, das trägt sich von 36 bis 39 durch bis zu 66. Man hat in 40 bis 66 nicht nur die Erlösung Israels aus Babylon, das ist ein Teil. Und das ist sozusagen ein Teil. Der ist richtig da, der ist da. Das ist ein wichtiger Part der Geschichte, aber die Vision ist weit darüber hinaus und schließt neue Himmel und neue Erde ein, schließt ein Opfer für die Vergebung der Sünden mit ein, durch den Knecht des Herrn. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Wenn man hier nochmal hingeht, die Stimme in der Wüste im Neuen Testament, wer ist das? Johannes der Täufer. Als er gefragt wird, was bist du? Dann antwortet er, ich bin diese Stimme. Das heißt, für Johannes war wahrscheinlich das Buch Jesaja war sein Berufungsvers oder sein Berufungsbuch oder der hat ihm das in der Berufung zum Propheten deutlich gemacht, das bist du. Und deswegen ist er nicht nach Jerusalem gegangen zum Predigen, sondern in die Wüste. Er war in der jüdischen Wüste am Jordan, hat da getauft, das ist der Grund. Er ist buchstäblich in die Wüste gegangen und wenn einer Buße tun wollte, das Himmelreich erwartet, das Kommen Gottes erwartet. Es spricht eine Stimme, predige, und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Des Herrn Odem bläst da rein, ist wörtlich des Herrn Geist. Also hier wird praktisch Gott, Gottes Geist und die Menschen werden verglichen mit Gott ist Gott und Gottes Geist. Und jetzt kommt Gott wie ein Sturm. Und wenn die Menschen unvorbereitet sind und das Wort Gottes nicht angenommen haben und nicht Buße getan haben, dann verwelken sie. Wer aber das Wort Gottes annimmt und Buße tut und in sein Herz schreiben lässt, der wird gerettet. Und das ist genau das, was Johannes sagt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Das ist genau seine Predigt. Und er nimmt auch ähnliche Bilder für seine Predigt. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Hier hat man jetzt Zion jetzt nicht als eine Stadt in Jerusalem, wo man die Trümmer sieht, sondern man hat Zion als eine Frau. Und die kann laufen. Die kann von unten nach oben steigen. Und jetzt sagt man der Frau, du bist Evangelistin. Daher kommt unser Wort Evangelist und Evangelistin. Das ist der, die Freudenbotschaft verkündigt, wenn irgendwo ein Krieg war, eine Schlacht war und ein Soldat hat die Ehre, dass er zu den Leuten geht, wir haben gewonnen. Das ist die gute Nachricht. Oder eine Schwangerschaft ist da, die Geburt geschieht und jemand gibt die gute Nachricht. Die Geburt ist gut gegangen, du hast ein Kind, vielleicht kann er einen Sohn ankündigen. So wird das benutzt im Alten Testament für Nachrichten, auf die man gewartet hat, wo irgendeine Entscheidung fällt, eine Schlacht. Die Schwangerschaft kommt zum Abschluss, ist Mutter und Kind wohlauf, geht es ihnen gut, so, das ist die Nachricht, die man hören will. Und hier hat Zion hat jetzt erfahren, dass der Trost angebracht ist und Jerusalem kriegt freundliche Botschaft. Und jetzt wird sie hier autorisiert, auf einen hohen Berg zu steigen. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Das letzte Mal, wo man im Buch Jesaja, oder einmal, wo man im Buch Jesaja Jerusalem auf dem hohen, hohen Berg hatte, das ist wo? Kapitel 2. Die Einleitung vom Buch. Kapitel 1, Jerusalem wie Sodom und Gomorra. Kapitel 2, der Berg des Herrn ist höher als alle Berge der Welt. Und das Wort Gottes geht von Jerusalem aus, ist das Motiv. Und jetzt merkt man, zuerst geht das Wort Gottes von Jerusalem zu den Städten Judas und dann merken wir später, geht es weiter in alle Welt. Das ist das Motiv. Und wir werden auch den kennenlernen, in Kapitel 42, der das Wort Gottes ausgehen lässt. Das ist der Knecht des Herrn. Und in der Erfüllung ist es Jesus. Genau das hat er gemacht. Er hat gesagt, ihr müsst mit Jerusalem anfangen. Das ist der Hammer. Also das ist, was mich begeistert, wie alle diese Texte zusammenhängen. Und der Herr kannte die. Der Herr Jesus kannte seine Bibel. Du kannst sagen, okay, der war Gott. Ja, er war Gott. Aber er war auch als Mensch. Als Mensch musste er lernen. Er musste als Kind die Sprache lernen. Er musste als Kind alles lernen. Und er hat es gelernt. Er hat seine Bibel gelesen. Und der Herr kannte die. Der wusste so viel, was ihm im Leiden treffen wird. Er hat das alles gekannt. Und zwar unter anderem aus Jesaja. Das ist das, was mich beeindruckt. Jetzt hat man hier das Bild von Zion, die lebt, die aktiv ist, die gesehen hat, Gott kommt. Und jetzt hat sie die tolle Nachricht, sie geht auf den hohen Berg und dann brüllt es runter, dass die Städte unten überall können das hören. Guckt euch das an, ja, Gott kommt. Und die Nachricht, was macht Gott? Siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig. Seht ihr das? Sein Arm. Das müsst ihr euch wieder merken. So ähnlich wie diese Straße, wo Jesaja Bescheid sagte. Ne? Lernt das auswendig. Jetzt müsst ihr nur auswendig lernen, der Arm des Herrn. Hier kommt der Arm des Herrn. Exodus hat ja der Arm des Herrn die 10 Plagen geschickt und mit ausgestreckter Hand hat er die Supermacht Ägyptens besiegt und gezeigt, dass die einzige wahre Supermacht er selber ist. Und Pharao hatte keine Chance. Und jetzt wiederholt sich das hier. Er kommt und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Arme weiden wie ein Hirte. Also hier haben wir das Bild vom guten Hirten. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bauch seines Gewandes tragen, die Mutterschafe führen. Ist das nicht ein tolles Bild? Jetzt kommt Gott und diejenigen, die zu klein und zu schwach sind, auf den Arm. Ist das nicht toll? Stell dir vor, je nachdem, was du bist, ne? Weil ich Jesu Schäflein bin. Und wenn ich halt Schäflein bin, muss ich auf den Arm. Und wenn ich größer bin, darf ich laufen. Und so bringt Gott in diesem zweiten Exodus, wie ein, als guter Hirte, bringt er sie nach Hause. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Baustein des Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Und hier haben wir das Bild vom zweiten Exodus. Das ist das Wegmotiv. Gott hat ja sie aus Ägypten raus und dann ins verheißene Land rein. Dazwischen war ein Weg. Und durch Unglauben wurden das 40 Jahre. Und ich glaube, hätten es 11 Tage sein können, wenn man eine kleinere Gruppe gewesen wäre. Die Tagesreise von A nach B waren 11 Tagesreisen. Aber für ein Volk muss man natürlich länger brauchen, aber nicht 40 Jahre. Das hätten die in ein paar Monaten schaffen können. Mit dem Glauben wäre das in ein paar Monaten erledigt gewesen und durch den Unglauben wurde es 40 Jahre. Das machen auch manche Christen. dass sie ihre Abkürzung wählen und das werden dann 5 Jahre mehr und 10 Jahre mehr, die vergeudet sind. Und deswegen ist gut mit dem Wort Gottes, dass wir es beherzigen. Der Herr kennt die Abkürzung. Am besten geht man einfach da lang, wo er sagt, und man kommt besser an.
Es gibt einen Spruch der Mathematiker, der heißt, die längste Verbindung ist bei
5. Also nochmal, ich wiederhole das, was hier gerade gesagt worden ist. Ein Spruch unter Mathematikern, die längste Verbindung zwischen 2 Punkten ist die Abkürzung. Das heißt, man hat hier das Motiv, tröstet mein Volk, und dann diese Bilder. Und ein wichtiges Bild ist der Arm des Herrn. Das Ganze ist das Motiv vom Exodus. Was geschieht hier? Ich habe das schon ausgeführt, tröstet mein Volk, Knechtschaft vorbei, Schuld ist vergeben. Wodurch wird später deutlich. Was bezahlt wurde, um die Schuld zu sühnen, das wird später deutlich. Aber das Thema ist schon auf dem Tisch. Es ruft eine Stimme, bereitet dem Herrn den Weg. Die Herrlichkeit des Herrn soll also offenbar werden und alles Fleisch, also die ganze Menschheit wird das sehen. Dann predige, und wir haben das gesehen, die Ewigkeit geschieht nur durch Gottes Wort. Mensch ohne Gottes Wort ist vergänglich. Wenn er Buße tut und Gottes Wort annimmt, schreibt Gott es in sein Herz. Und er lebt. Zion, du Freudenbotin, sage den Städten Judas, da ist euer Gott, sein Arm wird herrschen, was er gewann, ist bei ihm, und er weidet seine Herde als ein guter Hirte. Jetzt wiederholt sich das in Kapitel 51. Ich habe euch ja diese Übersicht gegeben von meinem Handout. Und nur mal, um euch zu zeigen, das ist wirklich, also es hat mir Spaß gemacht, das zu analysieren. Ich hatte damals, als ich anfing damit, habe ich gedacht, wahrscheinlich ist die Kyros-Weissagung im Mittelpunkt. Fleischepien. Das war nicht der Fall. Wir werden uns gleich angucken, was im Mittelpunkt von Kapitel 40, 1 bis 52, 12 ist, oder ich sage es jetzt schon, die Ausgießung des Geistes Gottes. Ist es nicht toll? Da sind 2 Texte im Zentrum, die Ausgießung des Geistes Gottes, und dann wachsen die so Erlösten, wachsen wie Bäume und bringen Frucht. Das ist ein tolles Bild. Das ist ja auch im Neuen Testament so. Jeder Baum, den der Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen worden und wir sollen gute Frucht bringen, sagt Johannes, sagt Jesus. Und im Zentrum hat man 2 Texte. Einmal die Ausgießung des Geistes in Kapitel 44, Vers 1 bis 4 und 5. Und dann nachher hat man 2. Text, da geht es gegen die Götzendiener. Und da kommt der Baum wieder vor, das Holz kommt wieder vor, aber die dummen Götzendiener holen sich Holz und machen daraus einen Götzen. Und das ist der Kontrast im Zentrum. Die einen sind Götzendiener und beten etwas an, was ihnen nie helfen wird. Und die anderen glauben an den wahren Gott, der sich über sie erbarmt, seinen eigenen Geist ausgießt und die Wüste verwandelt zu fruchtbaren Menschen, die im vollen Saft stehen, das Wasser des Lebens haben und die Frucht bringen in Geduld. Und eingerahmt von diesem Block, in diesem Block, wo ich das Zentrum jetzt gerade erwähnt habe, hat man hier wieder ein Motiv, hebt eure Augen auf. Also hier ist auch in 51 ist auch das Thema, Mensch ist vergänglich, die Welt ist vergänglich und die Ewigkeit kommt durch Gottes Wort. Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut unten auf die Erde. Denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen. Und die darauf wohnen werden wie die Mücken dahin sterben. Das ist ähnlich wie das Bild mit dem Blumen und da kommt der heiße Wüstenwind in Gestalt vom Geist Gottes und die prallen aufeinander und die Menschen sterben weg. Hier kommt Gott, die alte Welt vergeht, Gott kommt und sie müssen mit vergehen. Und die darauf wohnen werden wie Mücken sterben, aber mein Heil bleibt ewiglich und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. Hört mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt. Du Volk, in dessen Herz mein Gesetz ist. Das ist das, was ich meinte. Ganz ähnlich wie Jeremia in 31,31 sagt, der neue Bund hat die Qualität, dass Gott in die Herzen schreibt. Und jetzt bewirkt Gott auch durch die Ausgießung des Geistes zu Pfingsten, die sich da erfüllt, bewirkt er Menschen, die im Innersten verwandelt werden. Das ist Teil vom 2. Exodus. Das Heil, was die Menschen von Grund auf verwandelt. Hört mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist, fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen, und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen. Denn die Motten werden sie fressen wie ein Kleid, und Würmer werden sie fressen wie ein wollenes Tuch. Aber meine Gerechtigkeit bleibt ewiglich und mein Heil für und für. Also die Leute, die zu Gott gehören, die sind erlöst. Man hat hier vier doppelte Befehle in diesem Block von 51, 52. Also das, was in 40, 1 bis 11 war, wird dann praktisch aufgegriffen. Der doppelte Imperativ, tröstet, tröstet mein Volk. Das wiederholt sich dann viermal, hat man so einen doppelten Imperativ, und der leitet immer einen neuen Abschnitt ein, sodass dasselbe praktisch viermal gesagt wird. Und bevor ich jetzt diesen Anfang lese, will ich nochmal darauf hinweisen, in Kapitel 51, Vers 12, ne, da ist auch ein Vers, der hat jetzt damit nichts zu tun, aber ich wollte das noch erwähnt haben. Ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen, und vergisst den Herrn, der dich gemacht hat? Also man hat hier in diesem Teil, hat man ja diese Menschen ohne Gott, und er sagt, du musst dich vor solchen Leuten gar nicht fürchten, weil die vergehen wie Gras. Und der Kontrast ist, du bist halt anders, weil mein Wort in dir ist und ich dich erlöst habe. Und man merkt auch hier, dass quasi im selben Text hier viele Berührungen sind zwischen 40, 1 bis 11 und 51, 52. Daran habe ich das erkannt mit diesen vielen Verbindungen, dass man das als einen Block erkennen kann. Jetzt die doppelten Befehle. Ich gehe mal erstmal nur die Befehle ein. Wach auf, wach auf! Werde wach, werde wach! Wach auf, wach auf! Weicht, weicht! Da merkt man so richtig, wie einer da sozusagen Befehle gibt, und daraufhin muss gehandelt werden. Völlig überraschend ist der erste Befehl. Wach auf, zieh Macht an, du Arm des Herrn. Warum ist das überraschend? Was denkt man hier, wenn man das anguckt? Ja, jetzt ist es doch lustig, ne? Deswegen habe ich gesagt, bei Kapitel 40, 1 bis 11 war ein entscheidendes Element beim Trost-Exodus, der jetzt passiert, und Gott ist der Hirte und bringt uns zurück, dass er herrscht durch seinen gewaltigen Arm. Ne? 40, 1 bis 11. Und jetzt hier ruft jemand und der sagt, aufwachen! Aufwachen, Arm des Herrn! Im Psalm heißt es ja mal, der Herr schläft und schlummert nicht. Ne? Und jetzt hat man hier eine Situation, da sieht es menschlich so aus, wie wenn Gott gepennt hätte. Denn wenn der Arm pennt, schläft ja die ganze Person. Also zu sagen, Gott ist allmächtig, ist er eingeschlafen? Und jetzt praktisch wird der Feuermelder eingeschlagen, dass die Mannschaft, die Armee aktionsfähig wird, und die Armee ist in dem Sinn ein Mann oder ein Gott, eine Person. Es ist der Arm des Herrn und er soll jetzt aktiv werden, bitteschön. Und ihm wird in Erinnerung gerufen, dass er doch ein Held ist, den man kennt und was er schon alles geleistet hat. Wach auf, wie vor Alters zu Anbeginn der Welt. Also es ist jetzt mehr so ein Rückblick auf den Exodus, ne? Warst du es nicht, der Rahab zerhauen und den Drachen durchbohrt hat? Also so ähnlich wie in Offenbarung, wo der Teufel als Drachen und Satan und alte Schlange gesehen wird, hat man hier wieder den Feind des Volkes Gottes. Das ist in dem Fall damals Ägypten gewesen. Ägypten wird gern auch Rahab genannt. Hier wird sie auch Drachen genannt. Da merkt ihr die sieben Köpfe von dem Drachen. Das kann man wirklich sehen im Alten Testament. Ein Kopf ist Ägypten. Und den hat Gott besiegt beim Exodus, beim ersten Exodus. Und sein Volk befreit. Und jetzt praktisch derjenige, der ruft, wach auf, zieh Macht an, du Arm des Herrn. Also der Befehl ist, der Soldat soll sich bitte schön rüsten, dass er in der Lage ist zu kämpfen. Soldat, ein Name des Messias ist, wie wir gesehen haben, El Gibor. Und Gibor ist das normale Wort für einen Soldat. Wörtlich heißt das der Kräftige, Gevurah ist Kraft, Gebur ist der Starke. Und wenn du Armeen hast, möchtest du gerne Starke. Deswegen wird Gebur und Giburim wird gern mit Held oder mit Helden übersetzt. Deswegen übersetzt Luther Gottheld. Ja. Das ist also ein Mann, der im Krieg kämpfen kann und der siegt. Und der keine Angst hat. Und der selbst bereit ist, sein Leben zu geben für die Sache. Das ist, trifft bei Christus ja auch zu. Er ist gestorben, um uns zu erlösen. Und jetzt hat man hier das Bild, dass also der Arm des Herrn und der dazugehörige Mensch oder die Person schläft. Und jetzt kommt der Weckruf. Diese vier Weckrufe, das gefällt mir. Aber hier wird ein Drama erzeugt. Wir haben, als wir Urdu gelernt haben, haben wir Bollywood-Filme geguckt. Und meistens endete das mit 20, 30 Minuten Schlägerei am Ende, wo der Held dann natürlich gewonnen hat, in großer Gefahr gerät und am Ende gab es das Happy End. Am Anfang haben sie sich kennengelernt, lieben gelernt und am Ende große Schlägerei, zwischendurch viel Drama und 45 Minuten Tanz bei 3 Stunden Film. Das war die normale Kiste. Und das hier ist dasselbe. Du hast hier Kapitel 40 bis 52 dasselbe Motiv. Das Motiv, dass das Volk Gottes die Heldin ist in diesem Drama, nicht Bollywood, sondern Bibeldrama, Jesaja-Drama. Wir kennen das vom Neuen Testament, die Braut des Lammes ist das himmlische Jerusalem, das himmlische Zion und wir sind sozusagen, wir alle zusammen sind die Braut. Jesus ist der Held, er ist der Bräutigam, aber es gibt einen Kampf, um die Braut zu gewinnen, um die Braut zu erlösen und zu retten aus der Finsternis in sein Licht. Das ist dasselbe im Neuen Testament. Und hier haben wir das beim Propheten. Es geht also hier bei diesen 4 doppelten Imperativen um die Dramatik am Ende vom Film. Bollywood jetzt in den letzten 20 Minuten fangen an und der Held wird geweckt und er wird informiert, wo die Heldin ist und jetzt soll sich fertig machen, bitte. Es drängt, es ist dramatisch. Das gefällt mir. So was predige ich auch gerne. Als ich eingeladen worden bin nach 40 Jahre Väter, wo ich studiert hatte, wurde ich eingeladen als Festredner, habe ich das genommen aus Jesaja. Weil das Motiv von der Väter war, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit, von Jesaja 40, was wir da hatten. Ne? Deshalb habe ich gedacht, ich nehme den Text und ich gehe mal mein Jesaja-Ding durch, ja, was ich jetzt mit euch mache hier. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt ist der Schurke Babylon ist wirklich ein fieser Schurke. Also das gibt es im Bollywood-Film herrlich, wie fies die Schurken sind und wie groß die Gefahr ist. Und dann kommt der Held und man denkt, das kann er nicht schaffen, aber am Ende sind alle froh und glücklich. Er hat es geschafft und das passiert hier auch. Aber es ist eine dramatische Zuspitzung. Also erstmal wird völlig überraschend der Held, in dem Fall Gott, repräsentiert durch Gottes Arm geweckt. Und jetzt ist er wach, ja. Und jetzt muss die Heldin informiert werden. Werde wach, steh auf, Jerusalem, die du getrunken hast von der Hand des Herrn, den Kelch seines Grimmes. Und das wird weiter aufgeführt. Hier wird jetzt die Heldin geweckt, ja. Und die ist total erledigt. Wenn man liest, was da praktisch in diesem Text ist, das ist das, wo ich sagte, wird auf den Boden getan und drauf rumgetrampelt. Sie ist wirklich übelst behandelt worden. Und jetzt geht's weiter. Wach auf, Zion. Zieh an deine Stärke. Das ist parallel zu zieh an Macht. Also hier hat man Held und Heldin werden beide aufgefordert, sich zu stärken. Aber die Waffen einer Frau sind anders als die Waffen eines Mannes. Ja, hier, damals. Wach auf, zieh und zieh an deine Stärke, schmücke dich, herrlich Jerusalem, du heilige Stadt, denn es wird kein Unbeschnittener oder Unreiner zu dir hineingehen. Schüttle den Staub ab, steh auf, setz dich auf den Thron Jerusalem. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Also hier wird gesagt, du bist Sklavin, bist im Staub und musst schmutzige Arbeit machen. Deine Hochzeit ist da. Mach dich fertig für die Hochzeit. Mach dich sauber, schüttel den Staub ab, tu die Fesseln weg, zieh dein bestes Kleid an, schmück dich. Ist das nicht cool? Diese Love Story, ja? Es werden bei diesen 4 doppelten Imperativen, ja, werden beide Held und Heldin werden informiert und jetzt macht sie das und es wird ihr gesagt von dem Überbringer der guten Nachricht, die Zeit ist da und jetzt kommt das Letzte ist dann, weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an, geht weg aus ihrer Mitte. Also jetzt ist der Kampf gewonnen und jetzt wird ihnen gesagt, ihr könnt gehen. Geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Die Idee ist, die geklauten Geräte des Tempels, die Nebukadnezar geklaut hat, würden sie wieder kriegen. Das passierte so. Kyros hat ihnen tatsächlich das zurückgegeben. Das war Teil von, das ist interessant. Also die Buch Daniel, wo da der besoffene, der König, der sein Vater Nabonid war abwesend und Belshazzar, der hat ja eine riesen Party gehabt und in der Nacht wurde er umgebracht. Und das ist bestätigt außerbiblisch. Dass die Medo-Perser, die haben Babylon erobert durch einen Trick, die haben den Fluss praktisch schwächer gemacht und konnten dann bei wenig Wasserstand durch die Flusstore in die Stadt reingehen, die eigentlichen Tore, wo Menschen reingehen, waren zu. Und im Zentrum der Stadt war die Party. Und die haben die überwältigt. Also, dass es die Party war, die in Daniel steht, steht da nicht da. Aber die waren, der Belshazzar, die waren völlig ahnungslos. Und die Perser haben dann das alles überwältigt und das war halt dumm gelaufen. Und sie kriegten die Geräte des Herrn wieder, denn ihr sollt nicht in Eile ausziehen und in Hast entfliehen, denn der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels einen Zug beschließen. Hier, dieses Ding, nicht in Eile ausziehen, ist ein Kontrastwort. Denn der erste Exodus war in Eile, deswegen ungesäuerte Brote. Die hatten keine Zeit, das Brot zu backen. Deswegen einfach ungesäuert mitnehmen und ungesäuerte Brote essen oder ungesäuert backen. Und das, was dort in Eile ist, ist jetzt zu sagen, könnt relaxen, Gott ist vor euch, Gott ist hinter euch, keiner greift euch an, es gibt keine bösen Amalekiter. Also das ist der Unterschied hier. Aber jetzt möchte ich mal auf das eingehen. Als hier Zion beim dritten doppelten Imperativ wachgerufen wird, weil der Held da ist. Jetzt hört euch mal an, was danach kommt. Da hat er das, wurde gerade informiert. Und dann Vers 7, folgende, oder Vers 4, schon, so spricht Gott, der Herr, mein Volk zog einst hinab nach Ägypten, dass es dort ein Fremdling wäre. Auch Assur hat ihm ohne Grund Gewalt angetan. Aber nun, was habe ich hier zu schaffen, spricht der Herr. Mein Volk ist umsonst weggeführt, seine Tyrannen prahlen, spricht der Herr, und mein Name wird immer den ganzen Tag gelästert. Darum soll an jenem Tag mein Volk meinen Namen erkennen, dass ich es bin, der da spricht, hier bin ich. Jetzt hat man den ganz bewussten Rückgriff auf den ersten Exodus, wo das Volk in Ägypten war. Gott stellt sich hin und sagt, jetzt geht's rund. Jetzt zeige ich mal, was eine Hacke ist. Er kündigt das an, dass er, jetzt kommt Action, der da spricht, hier bin ich. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboden. Da hat man wieder das Wort Evangelium, evangelisieren im Hebräischen und auch im griechischen Text. Daher kommt das ins Neue Testament mit dem Evangelium. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboden, der Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Ja. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden es mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Und jetzt geht's zur Sache, der Held ist da und er krempelt seinen Arm hoch. Ne? Und jetzt kommt die Klopperei. Das sind jetzt die letzten 20 Minuten vom Bollywood-Film, aber die dauern in dem Fall nicht 20 Minuten, ja. Der Herr schlägt zu und Babylon ist erledigt. Und alle gucken zu. Das ist also ein Kampf zwischen dem Helden und dem Schurken, den alle Welt sieht. Ne? Alle gucken zu. Und das Heil ist in dem Fall, das Wort Heil, das hier steht im Hebräischen, im Falle einer Schlacht ist Heil der Sieg. Also, der Kampf zwischen Gott und dem Schurken wird von Gott für sich entschieden und alle Welt sieht das und das Ergebnis ist, Gott ist König. Er übernimmt letztlich die Herrschaft über die ganze Welt. Das ist hier noch nicht drin, hier geht es mehr um den Exodus, aber das kommt auch an anderen Stellen, wie wir gesehen haben, dass Gott die ganze Welt für sich gewinnt. Und jetzt kommt die Überraschung, ne? Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen, das Heil unseres Gottes. Und dann kam der Text mit weicht, weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an, geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt, denn ihr sollt nicht in Eile ausziehen und in Hast entfliehen, denn der Herr wird vor euch herziehen und jetzt Gott Israels euren Zug beschließen. Und jetzt denkt man, es ist alles in Butter. Und jetzt kommt der nächste Text. Jetzt hört mal zu. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten, denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen, und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Ich kann das jetzt wieder nicht. Wenn ich zu lange warte, geht er nicht weiter. Ja, danke. Okay, jetzt sind wir. Okay, das haben wir. Die doppelten Befehle, hier haben wir das. Und jetzt ist das gut. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Jetzt haben wir praktisch gerade den Exodus gehabt von 40,1 bis 52,12 und zieht aus und Gott ist vorne und Gott ist hinten, alles ist in Butter. Und eben gerade haben wir nur gesehen, der Arm des Herrn hat gekämpft und hat gewonnen. Und jetzt kommt dasselbe Thema nochmal. Und völlig anders. Der Arm des Herrn kämpft, er schafft das Heil, er rettet Israel und alle Völker. Aber er tut es in einem Kampf, wo er scheinbar verliert. Das habe ich damals gepredigt in Basel, als die Feier war. Das ist da praktisch der berühmte Text, Jesaja 53, ist, die Spannung ist aufgebaut, der Arm des Herrn hat gerade scheinbar gewonnen und jetzt sieht man den Arm des Herrn nochmal in Aktion und völlig konträr. Eben gerade scheinbar die ganze Welt gesehen, wie Gott gewonnen hat und jetzt auf einmal geschieht etwas Unglaubliches, dass der Diener des Herrn misshandelt wird, entstellt wird, seine menschliche Gestalt verliert, so kaputt gemacht wird, dass es nicht zu fassen ist. Keiner will ihn angucken. Keiner hat erkannt, dass Gottes Allmacht in diesem Schwächling, in diesem Verworfenen und Geschlagenen wirkt. Das ist also eine Dramatik, die hier aufgebaut ist, ist gewaltig. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Kein Held. Kein, dem man zuklatscht. Er war der allerverachteste und unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Also du guckst das an, was da passiert in diesem Kampf und der sieht so schrecklich aus, du guckst weg. Du wirst ihn nicht angucken. Du willst das nicht antun, dieses schreckliche Bild von diesem Menschen, der so leidet, der ganz bestimmt von Gott selbst geschlagen und geplagt ist, du willst da nicht hingucken. Das macht dich krank. Ja, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Frage von Jesaja 6 wird hier beantwortet. Bis wann? Wie lange dauert die Verstockung? Wie lange dauert es, dass wir blind sind und taub sind, dass unser Herz sich nicht bekehrt? Wie lange dauert es, bis der Knecht des Herrn als Arm des Herrn sich zermalmen lässt von unserer Schuld? Ist das nicht fantastisch? Und erschütternd zugleich. Was ist das für eine Vision, Leute? Wie der zweite Exodus auf einmal eine Basis hat, die völlig anders ist. Ist sie anders? Was war die Basis vom ersten Exodus? Wie sind sie rausgekommen? Durch das Blut des Lammes. An den Pfosten der Tür, durch die sie rausgegangen sind. Ich bin die Tür. Er ist das Lamm Gottes. Siehe Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Ist das nicht fantastisch? Das hat Johannes erkannt, als Gott sagte zu Jesus aus dem Himmel, mit dem geöffneten Himmel, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Oder du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und da verbindet Gott der Vater, Psalm 2, Vers 7, mit Jesaja 42, Vers 1. du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, das ist Psalm 2, Vers 7. Und Jesaja 42, Vers 1, gucken wir uns noch an, siehe, das ist mein Knecht, an dem meine Seele wohlgefallen hat, steht dort. Und das verbindet Gott. Und damit hat Johannes begriffen, der Messias aus Psalm 2 und der Knecht des Herrn, den kenne ich ja gut, Jesaja ist mein Buch, ich bin die Stimme, das ist der, der nach mir kommt. Das ist der, der Jesaja 53 erfüllt. Deswegen hat er das glasklar erkannt. Wenn es er nicht als Prophet erkannt hätte, weil er Prophet war, dann durch die Stimme Gottes vom Himmel, der sagt, das ist er. Und Gott hatte ihm gesagt, Johannes 1, er sagte das, derjenige ist es, auf dem der Geist herabkommt und auf ihm bleibt. Und das war die Taube. Das hat Johannes auch gesehen. Also das ist für mich schon äußerst beeindruckend. Das heißt, die Knechte des Herrn in Jesaja, das ist so entscheidend. Und dieser Knecht, dieser eine besondere Knecht, der ist so wichtig, der macht die Basis für das Heil. Wenn man sich die Knechte des Herrn anguckt, das Thema im Jesaja-Buch, dann kann man erstmal die Zeit angucken, das haben wir uns schon ein bisschen gemacht. Jesaja ist immer, was den Ort betrifft, in Jerusalem. Und wenn man die Zeit anguckt, in Jesaja 1 bis 39, dann hat man in Kapitel 1,1 die vier Könige und Jesajas Wirken etwa von 740 bis 701 öffentlich. Dann hat das Todesjahr von Osia, die Regierungszeit von Ahas, das Todesjahr ist Ahas, die Regierungszeit des assyrischen Königs Sargon, dann das 14. Jahr von Hiskia, ungefähr zur selben Zeit, Kapitel 38, 39. Und 1,1 und 39,8 sind Inklusio um die Zeit des Jesaja. Da hat man praktisch von 1 bis Kapitel 39, am Ende hat man so einen Umschlag, in dem Kapitel 1 bis 39 reingesteckt ist. Und Jesaja 1 bis 39 setzt die assyrische Zeit voraus, also immer die Politik, was da abläuft, da hat man immer, wenn man Informationen hat, setzt immer die Assyrer voraus. Sie gehen zwar prophetisch auch darüber hinaus, aber sie sind maßgeblich von der assyrischen Zeit geprägt. Und ab Kapitel 40 tritt man prophetisch in eine Zeit jenseits der Zeit von Jesaja. Also taucht Jesaja nirgendwo auf, also es wird keine Tagespolitik behandelt, man ist prophetisch in einer Zukunft. In Jesaja 40 bis 66 gibt es nirgendwo Datierungen, also an keiner Stelle. Außer Babel und Jerusalem wird auch kein konkreter Ort genannt mit konkreten Personen. Die letzte Erwähnung von Babylon ist in Kapitel 48, Vers 20. Es ist auch nicht so, dass es bis 66 geht, sondern Babylon kommt hier und da mal vor. Und nach 48 kommt es gar nicht vor. Zum Beispiel die Kapitel, die wir gerade gelesen haben, einzelne Verse 51, 52, kommt Babel als Begriff gar nicht vor. Wird vorausgesetzt, das ist der Schurke. Jesaja 40 bis 66 sind nicht mit einem babylonischen Umfeld und Zeit zu verbinden, sondern mit einer von Jesaja aus zukünftigen Zeit. Also in dem Sinn, wenn du das mit Hesekiel vergleichst oder im Buch Daniel, in Hesekiel und Daniel hat man, das hat Einfluss. Also Daniel ist im Exil in Babylon und im Exil bei den Medo-Persern, das sieht man hier und da. Da kommen Könige vor, da werden Sachen datiert. Da sind Gebräuche drin, die wir kennen aus der Archäologie, dass die dahin passen. Da hat man ein Lokalcouleur, das kann man wahrnehmen, ähnlich bei Hesekiel. Das ist bei Jesaja 40 bis 66 nicht der Fall. Alles, was ein Hinweis darauf wäre, dass der Schreiber selber in Babylon war, du hast es nicht. Das ist interessant. Also es fehlt. Es ist... Und darauf haben auch Forscher hingewiesen, dass man sehr mag, viele haben ja angenommen, dass man das trennen muss von Jesaja, weil Kyrus erwähnt ist, und es muss dann dort sein. Aber sozusagen, du kannst die Hände nicht auf irgendwas legen, was da ist, im Sinne von historischen Sachen. Von daher würde ich das mehr so machen, wie man das auch in Jesaja vorher hat. In 13 bis 14 hat man Babylon prophezeit und man hat dort andere Dinge prophezeit, die kommen werden als Zukunft bis hin zum Ende der Welt. Und von daher würde ich sagen, die Zeiten von Jesaja, die er prophetisch berührt, sind die Zeit Assurs, das ist das meiste in 1 bis 39, dann die Zeit Babels, da hat man auch Texte, die berührt werden in diesen Kapiteln, Man hat die Zeit der Meder und des Kyros, interessanterweise in Kapitel 13 ist von den Medern die Rede und dann in 44 und 45. Man hat die Zeit der namenlos bleibenden Stadt Tohu, es gibt in Kapitel 24 Vers 10 eine Stadt, die wird Tohu-Stadt genannt, ohne Namen, es ist einfach nur eine wichtige Stadt, die wird so genannt, ohne dass wir wissen, wer das ist, was das ist. Dann ist der Anbruch der Königsherrschaft des Herrn über alle Welt erwähnt und die Zeit der vielen Tage von ihr. Also diese Zeiten sind alle im Buch Jesaja drin. Assur, Babel, Medo-Persien und noch Sachen danach. Das ist halt prophetisch. Wenn man sich das Thema der Knechte des Herrn anguckt, wo kommen die vor? Dann hat man das Thema 33 Mal. Okay? In 33 Stellen hat man Knecht des Herrn. 22 Mal im Singular, 11 Mal im Plural. Und zwar hintereinander weg. Das heißt, 22 Mal ist es immer Singular und 11 Mal ist es dann immer Plural. Und der letzte Vers, der im Singular ist und der erste Vers im Plural, die reichen sich die Hand. Und das Spannende ist, wo wechselt es vom Singular zum Plural? Hier. In Kapitel 53. Und dort steht, durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Das ist so cool wie nur was. Das habe ich habe das entdeckt, Leute, mit den 22 Singular. Danke. Und 22 ist natürlich 2 mal 11, ja? 2 mal 11 und 1 mal 11. Du hast 33, das ist Absicht. Und wenn man sich das anguckt, du hast in 53,11, durch seinen Tod schafft der Knecht durch sein vergossenes Blut Gerechtigkeit für Leute, die Sünder sind. Er trägt ihre Sünden. Und dann hat man der Nächste, der die Serie startet mit den 11 Plural, das ist das. In 54,17, gleich das nächste Kapitel. Jede Zunge, die sich zum Recht schreit, gegen dich erhebt, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Das heißt, diese beiden Verse, der erste Vers, der letzte im Singular sagt, wo kommt die Gerechtigkeit her? Vom Opfer des Knechtes. Und das erste Mal, wo die viele geworden sind, das ist das Thema von Kapitel 54, dass die Unfruchtbare, die keine Kinder hatte, jetzt auf einmal explodiert, dass sie so viele Kinder hat, dass sie die ganze Welt kriegen. Ja? Und der Wechsel ist, die Gerechtigkeit kommt vom Herrn. In Jeremia heißt der Name vom Messias in Kapitel 53, 5 und 6. Er ist der Spross, der gerechte Spross, den Gott im David erweckt. Und dann wird er genannt Adonai Tzidkenu. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das ist wie hier das Thema. Du hast den sterbenden Knecht und den auferstandenen Knecht in Kapitel 53. Und er schafft dadurch, dass sie seine Lehre und seine Erkenntnis übernehmen, schafft den vielen Gerechtigkeit und Gerechtigkeit kommt vom Herrn. Ja, das ist cool. Und dann kann man gucken, welche Knechte gibt es jetzt konkret? Manchmal hört man so Diskussionen, wer ist der Knecht des Herrn in Jesaja? Die Frage ist falsch. Wer sind die Knechte in Jesaja? Ein König hat nicht nur einen Minister, nicht nur einen Knecht. Ein König hat einen Haufen. Und die großen Minister des Königs, Gott ist ein großer König, wie in Jesaja 6, und der hat einen Haufen Knechte. Und jetzt gucken wir uns mal die Knechte an. Jesaja selber, der würdige Beginn der 33 Stellen ist mein Knecht, habe ich vorhin gelesen. Mein Knecht Jesaja geht 3 Jahre lang nackt rum. Das ist natürlich eine interessante Sache, wie die Serie anfängt. Als prophetische Gerichtshandlung. Dann Eliakim, das ist der, da sagt Gott in Kapitel 22, dass er Schebna, der diese hohe Position hatte, dass er der Major Domo war, der über das Haus gesetzte war, sozusagen der Premierminister, die verliert er, der war nicht gut. Und Gott setzt Eliakim ein, den er mein Knecht nennt. Dann David, mein Knecht. Ihr merkt, das Wort mein Knecht, wenn Gott es benutzt oder wenn es von Gottes Knechten handelt, bedeutet nicht, dass das geringe Persönlichkeiten sind. David war König. Also das ist mehr wie das Wort Minister, wenn man im Deutschen das Wort Minister benutzt. Das ist ja aus dem Latein. Und wir würden nicht sagen, der Wirtschaftsknecht, und der Wirtschaftsdiener, sondern der Wirtschaftsminister und der Außenminister. Das klingt gleich viel gehobener. Und das ist hier auch die Absicht. Es geht um ganz herausragende Diener Gottes. Jesaja ist das, Eliakim wird sein, David ist es. Die Klasse der Propheten, der persönliche Knecht, den wir uns jetzt näher angucken werden, im Buch Jesaja, der durch Leiden zur Herrlichkeit geht. Dann hat man Israel als Volk, ist auch Knecht genannt. Und dann beim Plural 11-mal hat man 9-mal Knechte des Herrn als Kinder des neuen Jerusalems und 2-mal hat man sie an anderen Stellen. Und dann merkt man, 2-mal hat man sie hier an anderen Stellen, dass es auch nicht Israeliten gibt. Und damit hat man praktisch besonders wichtige zentrale Knechte des Herrn und andere, die dann durch ihn zum Knecht des Herrn werden. Und wir sind auch Diener und Dienerin Gottes, was schön ist. Und wenn man sich den einen Knecht raussucht, durch den das alles möglich wird, dann hat man 4 Kerntexte. 43,10 könnte auch als 5. dazugehören, ist aber nur ein Vers und ist jetzt nicht unser Hauptthema, das reinzunehmen. Das sind die Texte. Und da hat man 2 Kernthemen, die in diesen 4 Texten auftauchen. Man hat Leiden und Herrlichkeit. Beides. Leiden, in allen 4 Abschnitten hat man irgendwie Leiden. Und das wächst bis hin zum Tod. Und man hat in allen 4 Abschnitten Herrlichkeit, also Wichtigkeit, Bedeutung vom Knecht. Und Vorschläge, die gemacht wurden für den Knecht des Herrn. Einmal in der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung von Kapitel 42,1, ist das Wort Israel eingefügt. Also die das übersetzt haben, die haben dann erklärt, wer ist der Knecht hier? Das ist das Volk Israel. Das ist also klar. Das ist ein Teil der jüdischen Tradition, dass sie als Volk selber Knecht des Herrn sind und dass sie das dort gesehen haben. Dann hat man auch bei Israel, das ist jetzt auch von den Juden selber, hat man die aramäische Übersetzung vom Jesaja, Targum Jonathan. Und da hat man in Kapitel 52, Vers 13, als erstes Wort, ist es glaube ich sogar, Meshicha. Da wird Messias auf Aramäisch übersetzt. Das heißt, die Juden haben beide Traditionen. Der Knecht des Herrn in diesen Texten, die ich ausgewählt habe, ist in der Septuaginta ist es Israel und im Targum hier ist es der Messias. Das Neue Testament an diesen Stellen identifiziert Jesus Christus als den Knecht des Herrn in diesen Texten. Ein Israelit im babylonischen Exil, das ist Brevard S. Childs, den habe ich reingenommen. Ich habe diese Vorträge natürlich schon öfters gehalten. Das letzte Mal war ich beim Deutschen Christlichen Technikerbund in Bad Liebenzell auf einer Freizeit, da waren so 110 Leute und plus Tagesgäste. Und die haben mir 4 Einheiten gegeben von 60, 70 Minuten zum Knecht des Herrn. Das war das Thema dort. Und ja, es war auch cool. Und der Brevard S. Childs ist inzwischen auch gestorben, aber der hat jahrzehntelang gewirkt und hat viel Einfluss gehabt im Rahmen vom Alten Testament. Und der denkt, das ist ein Israelit im babylonischen Exil. Doom, der war einer, der Jesaja dann in 3 geteilt hat. Der hat den Trito-Jesaja dann erfunden. Proto war dann bei ihm 1 bis 39 grob und 40 bis 55 Deutro-Jesaja und 56 bis 66 Trito-Jesaja. Und dadurch ist Doom bekannt geworden. Und der hat Jesaja 53 dann identifiziert und gesagt, wer ist das? Das ist ein Aussatz gestorbener Israelit in der nachexilischen Zeit in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Ich finde das immer lustig, wenn ich das so lese, wie die das dann raushauen. Das war mal so lustig. Ich war in Korntal, wo ich auch Jesaja unterrichtet habe. Und da waren, das sind dann so 6, 7, 8, 10 oder Leute da im Kurs. Also nicht so viel. Und da war eine Frau, die hieß Doom. D-U-H-M. Und ich habe einfach nur aus Neugierde gefragt, ob sie irgendwie verwandt ist mit dem Doom. Und dann sagte sie, ja, das war mein, ich weiß nicht, ob sie sagte Großvater oder Urgroßvater, wahrscheinlich eher Urgroßvater. Also, oder Ururgroßvater, auf jeden Fall, es war tatsächlich die Linie. Und die saß zu meinen Füßen, ja, und hat von mir Jesaja gelernt. Ich sage ja, das ist einer, ja, nicht drei oder 20, 30. Denn die das aufteilen, Doom und andere, die haben nicht nur drei. Die müssen an vielen Stellen dann wieder neu haben. Das sind 20, 30, 40 und mehr. Hier mal eine Glosse, da mal eine Glosse, was. Und die gehen halt hinter den Text zurück. Und ich würde sagen, lass den Text einfach als eins. Das war das Gute bei Childs. Der hat den Canonical Approach vertreten. Der war selber auch kritisch, hat auch diese Schichten gesehen in den Büchern, auch in Jesaja. Aber seit ein paar Jahrzehnten gilt Jesaja, das Jesaja-Buch, heute wieder als ein Buch. Es hat sich geändert. Dieses Proto, Deutro, Trito im Sinne von drei verschiedenen Bücher, das ist out. Und durch auch Sachen, wie ich mache, diese mit den Strukturen und so, ne, was ich ja gesehen habe, das haben auch andere entdeckt. Und deswegen ist jetzt wieder eine Zeit, wo das ein völlig normales, jetzt auch in Deutschland, die Deutschen waren nicht die schnellsten da, gibt es auch in Deutschland Professoren, die das als ein Buch lehren. Aber die lernen das, wenn sie kritisch sind, lernen das mit verschiedenen Schichten, die durch Redaktion gegangen sind, und man hat dann die Endgestalt im Kanon. Und das hatte der Childs betont, die Endgestalt im Kanon. Das Tolle war für Leute wie mich, die promovieren wollten, dass wir das einfach nehmen konnten und sagen konnten, wir verweisen auf Childs, wir gucken uns das Buch an, wie es im Kanon ist. Und die Vorgeschichte überlassen wir anderen. Und dann, ich habe es natürlich nicht gemacht, weil der Professor, wo ich promoviert habe, für den war das okay, was ich gemacht habe. Aber Kollegen von mir, die in Holland, in Belgien, in England promoviert haben, die konnten immer Childs nehmen und dann einfach das außen vor lassen und dann vom Inhalt her das Buch erklären. Und Doom hatte also damals diesen an Aussatz gestorbenen, eine Leidensgestalt, die sich an Hiob oder Jeremia anlehnt, oder, das ist nicht vollständig, noch andere Vorschläge. Okay, wir haben die Pause erreicht.